Unser Thema heute ist Emmaus, Osterspaziergang mit Überraschungen. Wir sind ja in der nachösterlichen Zeit, zumindest als westliche Leute. Um uns herum, die östlichen Christen, die sind in der vorösterlichen Zeit. Und als Steffi mich fragte, ob ich heute den Abend machen kann, da sagte sie, ja, da ist gerade das orthodoxe Ostern, da kannst du ja auch uns machen. Und ich hatte gedacht, das wäre dann gerade gewesen und dachte mir, ich mache eine nachösterliche Geschichte, das passt dann. Jetzt ist heute der orthodoxe Gründonnerstag, das passt dann nicht so ganz. Aber stellt euch einfach vor, unser eigenes Ostern, da sind wir ja noch quasi nachösterlich, das passt ja noch. Und außerdem ist ja auch das Passafest, das hat ja auch noch was mit Ostern zu tun. Insofern fällt das alles ganz gut zusammen. Um uns herum wird wie wild gefeiert. Heute Morgen war die große Fußwaschung der Griechen, heute Nachmittag die Fußwaschung der Armenier. Heute Abend ist hier nebenan eine Osterparty von der evangelischen Freikirche um die Ecke. Und Passa ist schon die ganze Woche, aber gestern war, glaube ich, der große Priestersegen oder heute Morgen, ich weiß es nicht genau. Also insofern sind wir von Feiern umgeben. Und heute geht es um eine nachösterliche Geschichte. Wie immer will ich euch gleich erstmal mitnehmen an den Ort, um den es heute geht, aber heute ausnahmsweise mal vorher schon den Bibeltext lesen, der uns schon mal mitnimmt an diesen Ort. Ein paar Bilder, verschiedene Radierungen, Zeichnungen und Kunstwerke. Bei diesem habe ich leider nicht geguckt, von wem es ist. Das hat was mit dieser Geschichte zu tun, die ich euch jetzt vorlese. Aus Lukas 24, ab Vers 13. Und siehe, zwei von ihnen gingen an demselben Tage in ein Dorf. Vielleicht sollte man kurz noch vorher sagen, wer ist ihnen. Also kurz vorher wurde berichtet, wie die Frauen am Ostermorgen zum Grab kamen. Das Grab war leer. Die Frauen kommen zurück, erzählen den Jüngern, dass das Grab leer ist. Und das endet dann mit den Worten, und es erschienen ihnen diese Worte, als wäre es Geschwätz. Und sie glaubten ihnen nicht. Petrus aber stand auf und lief zum Grab und bückte sich hinein und sah nur die Leinentücher und ging davon und wunderte sich über das, was geschehen war. Jetzt kommt unsere Geschichte. Und siehe, zwei von ihnen gingen an demselben Tage in ein Dorf, das war von Jerusalem etwa 2 Wegstunden entfernt. Dessen Name ist Emmaus. Und sie redeten miteinander von allen diesen Geschichten. Und es geschah, als sie so redeten und sich miteinander besprachen, dann nahte sich Jesus selbst und ging mit ihm. Aber ihre Augen wurden gehalten, dass sie ihn nicht erkannten. Er sprach aber zu ihnen, was sind das für Dinge, die ihr miteinander verhandelt unterwegs? Da blieben sie traurig stehen. Und der eine mit Namen Kleopas antwortete und sprach zu ihm, bist du der Einzige unter den Fremden in Jerusalem, der nicht weiß, was an diesen Tagen dort geschehen ist? Und er sprach zu ihnen, was denn? Sie aber sprachen zu ihm, das mit Jesus von Nazareth, der ein Prophet war, mächtig in Taten und Worten vor Gott und allem Volk, wie ihn unsere Hohepriester und Oberen zur Todesstrafe überantwortet und gekreuzigt haben. Wir aber hofften, er sei es, der Israel erlösen werde. Und über das alles ist heute der dritte Tag, dass dies geschehen ist. Auch haben uns erschreckt einige Frauen aus unserer Mitte, die sind früh bei dem Grab gewesen, haben seinen Leib nicht gefunden, kommen und sagen, sie haben eine Erscheinung von Engeln gesehen, die sagten, er lebe. Und einige von uns gingen hin zum Grab und fanden es so, wie die Frauen sagten, aber ihn sahen sie nicht. Und er sprach zu ihnen, o ihr Toren, zu trägen Herzens, all dem zu glauben, was die Propheten geredet haben. Musste nicht Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und er fing an bei Mose und bei allen Propheten und legte ihnen aus, was in der ganzen Schrift von ihm gesagt war. Und sie kamen nahe an das Dorf, wo sie hingingen. Und er stellte sich, als wollte er weitergehen. Und sie nötigten ihn und sprachen, bleibe bei uns, denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt. Und er ging hinein, bei ihnen zu bleiben. Jetzt gibt es noch 2 neue Bilder. Hier einmal eine Darstellung von Caravaggio. Aber mein Favorit ist ja immer noch Rembrandt. Das ist also nun Rembrandt. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, dankte, brach's und gab's ihnen. Da wurden ihre Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Und er verschwand vor ihnen. Und sie sprachen untereinander, brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete, auf dem Wege und uns die Schrift öffnete. Und sie standen auf zu derselben Stunde, kehrten zurück nach Jerusalem und fanden die 11 versammelt und die bei ihnen waren. Die sprachen: Der Herr ist wahrhaftig auferstanden und Simon erschien. Und sie erzählten ihnen, was auf dem Wege geschehen war und wie er von ihnen erkannt wurde, als er das Brot brach. Noch ein letztes Bild, diesmal eine Ikone von der Emmaus-Geschichte. Jesus mit den beiden Jüngern am Tisch. Also, in die Geschichte werden wir gleich noch einsteigen. Am Anfang, wie so manchmal, auch ein paar Worte zu dem Ort. Das ist ja das Schöne hier in diesem Land, dass man die Bibel nicht nur in Texten hat, sondern auch in Orten. Und man kann hingehen und sich das alles vor Ort anschauen. Und bei Emmaus ist es nicht ganz so einfach, weil man nicht ganz genau so weiß, wo man eigentlich hingehen soll. Insofern wird es jetzt ein bisschen dauern. Ich kann die Geschichte jetzt nicht ausführlich ausweiten, weil ich gleich noch was zu dem Text sagen will. Aber ganz kurz. Fangen wir an mit dem ersten Ort, der zugleich auch der ist, der am allerfrühesten erwähnt wird in den Texten und den Pilgerberichten. Also hier haben wir eine Straßenkarte. Hier ist Jerusalem. Jerusalem, Bethlehem, Bethshemesh, Ramallah, kurz um sich zu orientieren. Diese grüne Straße ist die Autobahn nach Tel Aviv. Und wenn man da runterfährt, wir haben ja heute zwei Gäste aus Latron, dann kommt man also hier, wenn man aus den Bergen rauskommt und in die Ebene kommt, kommt man nach Latron. Latron, das in alter Zeit Nikopolis hieß, dann den Namen Latron, wo sich auch die Gelehrten streiten, wo es herkommt. Manche sagen, es kommt von dem Turm, der da steht, Latron, weil da eine Kreuzfahrerburg auf dem Berg ist. Die anderen sagen, nein, es kommt von dem Räuber, dem Latro, auf Lateinisch, der Räuber, der mit Jesus gekreuzigt wurde, der sei aus diesem Ort gekommen. Aber das muss uns jetzt nicht so interessieren. Die Gegend dort ist jedenfalls sehr schön. Das ist hier von eurem Hügel aus in Latron gen Jerusalem fotografiert. Man sieht da die Berge hinten und wenn man aus den Bergen so rauskommt, hier, das ist jetzt natürlich im Frühjahr und alles blüht. Schöne Gegend. Aber jetzt fangen wir erstmal nicht bei euch an, sondern auf der anderen Seite der Autobahn. Da ist nämlich das alte Nikopolis, die Ausgrabung von Emmaus Nikopolis. Da gibt es also ein größeres Ausgrabungsfeld. Das Wichtigste dort ist diese Reste einer Kirche, die dort stehen, also die Apsis noch und zwei Seitenflügel. Dann daneben ein kreuzförmiges Becken, was wahrscheinlich ein Taufbecken ist. Hier sieht man es nochmal von oben. Einige schöne Mosaiken, die da gezeigt werden. Interessante Inschriften, die werde ich jetzt nicht alle entziffern. Aber da gibt es viel zu sehen, sogar ein kleines Museum. In der Nähe gibt es noch Reste von römischen Straßen, werden wir gleich noch hören, dass die auch wichtig sind. Dann gibt es dort einen Konvent. Für die, die letzte Woche hier waren, die werden diesen Mann hier erkennen, das ist nämlich Pater Franz, der hat hier letzte Woche gesprochen und der leitet dort den Konvent der Gemeinschaft der Seligpreisung, eine katholische Gemeinschaft, die dort wohnt. Dort ist ihr Gebetshaus. Und irgendwie ist jetzt ein Foto verloren gegangen, da ist nämlich noch ein interessantes altes Grab, was man dort entdeckt hat aus der Zeit Jesu. Da hatte ich eigentlich auch ein Foto von. Aber das ist jetzt weg. Naja, auf der anderen Seite der Autobahn, dafür ist Latron fast bekannter noch, ist das Trappistenkloster von Latron. Das sieht man auch, wenn man von Tel Aviv herkommt, so am Berge liegen. Und das ist auch recht berühmt im ganzen Land, weil sie Wein produzieren und auch verkaufen und viele Leute dort gerne hingehen, um den Wein zu kaufen. Im Garten hinten dieser Trappisten haben wir nun eine kleine evangelische Gemeinschaft, nämlich die Jesusbruderschaft, Gnadenthal, die jetzt eben da eine Kommunität in Latron hat. Manche waren schon mal dort. Das sind eben die Reste einer alten Kreuzfahrersiedlung, Festung. Genau, und oben auf dem Berg gibt es also noch eine ganze, den Kernteil der Festung, der ist noch nicht ausgebuddelt. Da gibt es sicher noch viel Interessantes zu sehen, aber es ist leider auch gefährlich. Die Brüder haben dort in den 70er Jahren, sind dort eingezogen und das ist ein sehr bewegter Ort. Man sieht, also hier ist es ein Ort des Gebets und gleichzeitig ist der alte Altar hier, den sie früher hatten. Das ist eine Kreuzfahrerschwelle und eine Betonplatte aus einem Schützengraben aus dem 48er Krieg. Das zeigt, dass dieser Ort sehr umkämpft ist. viele Schlachten gesehen hat, schon in biblischer Zeit, in nachbiblischer Zeit, in Kreuzfahrerzeit, in moderner Zeit. Viele Menschen sind dort gestorben. Und die Brüder haben auch einfach diesen Altar gebaut als ein Zeichen, dass da, wo früher Krieg war, nun auch Versöhnung geschehen kann und für Versöhnung gebetet wird. Einmal im Monat haben wir dort mit der Erlöserkirche einen Gottesdienst. Da kann man gerne mit dazukommen, immer am ersten Samstag im Monat. Es ist aber auch sonst sehr erholsam. Es gibt dort Tage der Stille, wo man also auch mal einkehren kann. Und man sieht, das ist alles sehr beschaulich dort. Wer noch nicht da war, also das ist Bruder Elia, einer von den Brüdern, und der schreibt Ikonen. Und dieses Bild zeigt also hier gerade eine Emmaus-Ikone, die in der Mache ist. Wir haben die eben schon gesehen, das ist dieselbe Ikone, die dort also entsteht. Ja, soweit zu den ersten Emmaus und dem, was in den ältesten Quellen erwähnt wird. Hieronymus, der ja hier in Bethlehem gewohnt hat und sich sehr hier um die Bibelübersetzung, aber auch um die Geografie hier gekümmert hat, der schreibt, dass es in diesem Emmaus ein Haus gibt, also eine Kirche gibt, die früher das Haus des Kleopas war. Mehr schreibt er nicht, aber dann gibt es noch Sozomenos von Gaza, und der schreibt, dass dort außerdem eine Quelle ist und dass dieses Emmaus an einer Kreuzung von drei Römerstraßen liegt. Und sind also so die Anhaltspunkte, wo man also auch den alten Ort nachsuchen kann. Es gibt aber ein Problem, nämlich dieses Emmaus ist eigentlich zu weit weg von Jerusalem. Wir haben das eben gelesen, in Luthertexte heißt es 2 Stunden Weg entfernt von Jerusalem. Im Originaltext steht da 60 Stadien, das war so eine Entfernung, ja, wie oft man so ein Stadion rumlaufen muss, um diese Entfernung zu laufen. 60 Stadien, aber dieses Emmaus ist also 160 Stadien entfernt, und das ist natürlich ein größeres Problem. Ein zweites Problem, was sich stellt, ist, Lukas schreibt, dass sie in ein Dorf gingen, was Emmaus heißt, aber dieses Emmaus war eigentlich eine größere Stadt, also die Frage, warum er Dorf geschrieben hat. Und dann gibt es ein drittes Problem, nämlich die Frage, wie kann man es schaffen, an einem Ostertag, wenn morgens man noch dabei war, als die Frauen vom Grab kamen, man dann nach Emmaus läuft und dann noch wieder zurück und am selben Abend noch die Jünger vorfindet. Also das war ein bisschen schwierig für die Leute, sich das alles vorzustellen. Und deswegen hat man in späterer Zeit das Emmaus eigentlich an anderer Stelle gesucht. Man hat nämlich gesagt, wir müssen eigentlich die 60 Stadien von Jerusalem aussuchen. Da kann man also dann hier gucken, das wäre ungefähr diese Entfernung. Und wenn man hier an der Straße 60 Stadien geht, dann kommt man nach Abu Ghosh. Und Abu Ghosh war also das zweite Emmaus, was in den Texten auftaucht, nämlich in der Kreuzfahrerzeit. Erstmals erwähnt, 1141, das ist also der zweite Emmaus-Anwärter, den wir haben. Das ist jetzt mal oben von Nebi Samuel runtergeschaut ins Tal. Da sieht man hier oben Jerusalem und hier die Straße, die runterkommt. Und Mevasere Zion, und dahinter ist also dann Abu Ghosh im Tal. So sieht das aus, ein schönes arabisches Dörflein hinten im Horizont, Jerusalem, hier vorne ist Abu Ghosh. Ich war gestern Abend noch da habe ich schnell noch ein paar Fotos gemacht. Wir hatten gestern dort einen Gebetsabend, weil das auch bis heute ein sehr christlicher Ort ist. Es gibt dort verschiedene Klöster, fangen wir nochmal an mit den Benediktinern. Wir sind alle heute hier vertreten, also die Latrone hatten wir schon bekommen, die Benediktiner, die haben dort ein altes Kloster direkt in der Stadt, eine alte Kreuzfahrerkirche mit schönen Fresken an der Decke, hier so alten Bögen. Und hier noch so schönen Resten von Wandgemälden, die es dort zu sehen gibt. Und dann gibt es oben auf dem Berg von Abu Ghosh dieses Kloster, das sieht man auch immer von der Autobahn, ganz nicht zu übersehen, mit einer großen Marienstatue. Und das ist das Kloster der Heiligen Maria zur Bundeslade. Das ist noch wieder eine andere Geschichte, weil da nämlich auch das biblische Kiryat Jearim ist. Und weil da die Bundeslade sehr lange stand und man dachte, das ist ein schönes Bild. Die Bundeslade trug in sich die beiden Gesetzestafeln vom Sinai, also das Wort Gottes. Und genauso trug Maria in sich das fleischgewordene Wort Gottes. Deswegen ist das eine gute Parallele und hat man ein Marienkloster dort gebaut. Das war auch, wo wir gestern Abend gefeiert haben. Ist auch ein sehr schönes Gelände, auch sehr schön grün. Hier ein schöner Garten und eine alte byzantinische Kirche, also die war dort an der Stelle, man sieht das an manchen alten Mosaiken, die noch da sind. Die ist natürlich jetzt wieder neu erbaut, auch sehr beliebt für Konzerte und sowas. So sieht das also da aus. Und da hatten wir dann gestern Abend einen gemeinsamen Gottesdienst. Das ist übrigens auch etwa einmal im Monat, falls da jemand dazukommen möchte. Das ist gemeinsam von messianischen Juden, arabischen Christen, ausländischen Christen. Und wir versuchen da zusammen zu beten und uns auch gegenseitig zu erzählen, was wir so erleben mit Gott. Also das ist Abu Ghosh gewesen. Etwas später taucht ein drittes Emmaus auf, nämlich dieses hier in Emmaus Kubebe. Das ist ein bisschen weiter nördlich und das, also das hier ist ja die Autobahn und man sieht schon, hier ist die grüne Grenze, die grüne Linie und Kubebe ist also jenseits. Das heißt, es ist heute im Westbankgebiet. Wenn man dahin will, muss man über Ramallah fahren und dann dorthin. Und das ist auch sehr schönes Gelände. Das ist also jetzt nochmal, ich habe es nicht ganz drauf, nicht von dem Nabi Samuel hier links so in diese Richtung mehr so da, aber nur, dass man die Gegend mal sieht. Das ist in Kubebe so die Gegend, also die Umgegend. Und glücklicherweise haben wir da auch jemand hier, die Elisabeth, die nämlich dort lange gearbeitet hat und gerade noch da war. Jetzt musst du mir mal helfen, weil ich war nämlich noch nicht da, was wir jetzt hier so sehen.
Ja.
Ach, das ist so aus dem Internet und so. Das ist die Kirche, ja?
Genau, das ist die Kirche.
Das ist innen drin, nehme ich mal an, der Altarraum mit einer Emmaus-Darstellung, auch Jesus und die beiden Jünger.
Genau.
Und dann gibt es auf dem Boden.
Das soll auch das Haus sein.
Ja, das gibt es also auch Ausgrabungen drunter. Da ist unter der Kirche also die Kirche ist offensichtlich auch in einem Haus oder über ein Haus gebaut. Das Haus des Kleopas. Das ja, habe ich auch nennen, das ist das Altenheim.
Oder? Das ist das Altenheim von den Schwestern, die daneben sind, von den Franziskanern. Da habe ich gearbeitet 10 Monate. Ja, wird von den Salvadorianern geführt und ist ganz eine großartige Möglichkeit, dort wirklich zu begegnen. Also das sind muslimische Frauen und katholische Frauen, genau. Die leben da zusammen, da haben zwei, das sind also die mit dem Kopftuch, die Weiße, die mit dem Schwarzen, sind Mutter und Tochter. Mhm. Die Tochter hat Multiple Sklerose und die andere Dame daneben ist eine Christin, die Leila, ja, und die versteht sich untereinander total großartig. Also. Und jetzt gibt es auch die Möglichkeit, dass man dort junge behinderte Frauen, zuerst aus einem alten Pflegeheim und jetzt kann man auch behinderte Frauen beziehen. Und seit einem Jahr gibt es dort eine Universität in einem kleinen Kollegium mit 2000 Einwohnern, wo die Schwester Hildegard Universität dort aufgebaut, also mit Spendengeldern und so, um einfach, ja, also die Jugend hat dort keine Perspektive für die Zukunft. Ja, also die Mauer ist so, schließt Kubebe und sie wirklich fast wie ein kleines Ghetto. Also sie können wirklich nicht weit fahren. Also wenn sie nach Bethlehem wollen, dann würden sie, also sie, erstens kommen zwar nicht rein nach Jerusalem, also nach Israel, aber sie würden 3 Stunden brauchen. Ja, und jetzt hat sie gesagt, nein, sie will den Jugend dort was bieten und hat eine Universität gegründet. Und das finde ich total großartig. Das ist mit der Universität von Bethlehem. Gemacht, genau. Für Krankenpflegeberufe, Abschluss, mit einem Bachelorabschluss. Genau. Das ist ein wunderschöner Garten rundherum, also wenn man noch rundherum geht, ist er 3,5 Kilometer, Olivenbäume und ja.
Also.
Das ist wunderschön. Also,
die Fotos sind von Elisabeth übrigens hier. Also, ich sehe das schon, ich muss da auch mal unbedingt hin.
Genau.
Also, das war jetzt Emma aus Kubebe. Das sind eigentlich die drei großen Konkurrenten um das wahre Emmaus. Und jetzt haben wir es ja schon gesehen. Also jetzt müssen wir erstmal noch, es gibt noch viele kleinere Konkurrenten, also auch die Archäologen und sowas und die neueren Forscher, die haben sich auch nochmal umgeguckt, haben noch einige andere Emmause gefunden. Die werde ich jetzt aber nicht so ausführlich zeigen, weil die nicht so alt bezeugt sind wie diese drei. Aber nur, dass ihr mal einen Eindruck habt. Man hat also einmal hier noch ein bisschen näher Richtung Jerusalem, das ist das Moza, steht auch an der Straße dran, Moza. Und das war der Ort, wo man zum Beispiel am Laubhüttenfest die Palmwedel holte, um sie dann zu wedeln. Und wenn man da ein bisschen, also einen Artikel davor tut, dann ist es Hamoza und aus Amoza kann dann auch Emmaus werden, ja, so ein bisschen. Und es könnte, also da gibt es einige Archäologen und auch Forscher. Ja, so findet man immer biblische Orte hier, dass man immer guckt, wo sind Orte, die so ähnlich klingen. Also zum Beispiel beim Nikopolis Emmaus, da gab es das arabische Ort Amwas und da steckt auch dieser Name wohl drin. Also Moza, Emmaus, ist ein Dann etwas nördlich von Mozar gibt es Beth Ulma. Es gibt eine Quelle dort, das ist schon mal Quelle, das ist immer gut, weil bei Emmaus ja eine Quelle war. Aber wie kommt man von Beth Ulma auf Emmaus? Das hängt damit zusammen, dass in einer alten Handschrift Emmaus Ulamaus genannt wird. Ulamaus. Und da haben manche gedacht, vielleicht ist das Beth Ulma. Ja, könnte also auch sein. Dann haben wir Beth Nekofa, das ist direkt neben Abu Ghosh. Das würde also auch von der Entfernung wieder hinkommen. Also diese beiden sind natürlich ein bisschen zu nah dran. Da sieht man, das sind höchstens 30 Stadien. Und da sagen natürlich die Leute, vielleicht hat der Lukas gemeint 60 Stadien hin und zurück. Weil die Jünger sind ja hin und zurück gelaufen. Ja. Also Beth Nekofa ist also direkt bei Abu Ghosh. War übrigens die Heimat des Hohepriesters Kaiphas, der dort herkam, und dort gibt es auch eine Quelle, und da hat man gedacht, vielleicht ist Nekofa ja entstanden aus Nekopolis. Vielleicht ist das ja das alte Nekopolis. Aber jetzt hat man herausgefunden, dass der Name Nekofa noch viel älter ist als der griechische Name Nekopolis, und deswegen ist es doch, man weiß eigentlich, dass es ein anderer Ort ist. Dann gibt es ein Emmaus, was man südlich von Bethlehem gefunden hat, bei den Teichen von Salomo. Also da gibt es ja auch eine Quelle, und das ist also in dem Ort Arthas. Und da sagt man, das ist eine Quelle, also ein Bad, was auch Hammam heißt. Und von Hammam kann man auch nach Emmaus kommen, so ein bisschen mit Umwegen. Und vielleicht liegt es ja sozusagen daran. Ganz in der Nähe gibt es noch einen zweiten Ort, auch südlich von Bethlehem, Tramseh. Und da kommt man auch nach Emmaus, ja, kann man sich denken, Tramseh, Emmaus. Also das ist alles immer so ein bisschen. Aber dort gibt es auch eine alte Kirche, auch mit einem Wasserbecken, immerhin. Kirche und Wasserbecken. Also, und dann gibt es noch eines hier im Norden, bei dem ein bisschen nördlich von Aram, also zwischen Aram und Ramallah. Da hat man auch noch eins gefunden, und zwar, da gibt es einen Ort, der auch eine Quelle hat, und El-Hammam heißt, und El-Hammam Emmaus, naja, so ein bisschen, also manches ist so. Und dann gibt es noch eine ganz abenteuerliche Herleitung, nämlich das Ulamaus. Dieses Wort kommt noch einmal im Alten Testament vor, und zwar als in der griechischen Übersetzung für den Ort Bethel. Und zwar Bethel heißt, wenn man da nachguckt, steht ja, Jakob kam an einen Ort namens Bethel, der hieß früher Luz. So steht es also im deutschen Text. Und im Hebräischen heißt das Olam Luz. Olam früher Luz. Und da haben die Griechen übersetzt, Bethel, Olam Luz, haben sie daraus Bethel Olamaus gemacht. Und da haben manche gedacht, oh, wenn da jetzt Olamaus auch steht in dem Text, dann hat das vielleicht mit dem alten Bethel was zu tun, deswegen gibt es also auch da noch eine Verbindung. Ich glaube aber, dass das eher eine biblische Anspielung ist, dass da jemand sagen wollte, guck mal, in dem Text von Emmaus gibt es einige Parallelen zur Geschichte von Bethel, aber das ist etwas anderes. Also, so haben wir also insgesamt 10 Konkurrenten für die Ortslage von Emmaus. 3 davon, sagen wir mal, ernsthaft in Erwägung zu ziehen. Zumindest von vom Alter der Tradition her. Das ganz alte, aber zu weit weg, Nikopolis Emmaus, und die beiden aus der Kreuzfahrerzeit, Abu Ghosh und Kubebe. Und weil wir heute von allen Leuten hier Vertreter hier haben, will ich natürlich jetzt nicht Partei ergreifen und euch jetzt für keines von denen entscheiden. Ich will, das könnt ihr unter euch ausmachen. Man kann nach dem Alter gehen, nach den Entfernungen. Eine Sache noch zur Entfernung immerhin. Man hat Ende des 19. Jahrhunderts hat man eine alte Bibelhandschrift gefunden auf dem Sinai, im Katharinenkloster. Und in dieser sehr alten Bibelhandschrift aus dem 4. Jahrhundert tauchte, siehe da, die Entfernungsangabe 160 Stadien auf, nämlich nicht 60. Woran natürlich dann die Latona Emmaus Leute ganz froh waren, hurra, hurra. Das ist also dann jetzt doch echt. Aber wenn man dann doch, es gibt noch ältere, also es gibt zumindest noch ältere Fragmente, und wenn man alles so vergleicht, ist das wahrscheinlich doch eine spätere Textüberlieferung. Also das ist zumindest ein Hinweis. Das zweite, die Entfernung, das hat also einer deiner Kollegen von der finnischen Mission mal vor ein paar Jahren ausprobiert. Der hat gesagt, ich will mal ausprobieren, ob man das laufen kann. Und der hat sich also aufgemacht von Latrun aus zu Fuß zurück nach Jerusalem. Morgens früh mit viel Wasser ausgerüstet und hat das beschrieben, wie er da gelaufen ist und wie anstrengend das war. Und er hat es also in 4,5 Stunden geschafft. Also insofern kann man da rechnen, 4,5 Stunden kann man hin und her laufen. Man kann aber auch vielleicht überlegen, dass die Jünger vielleicht auf einem Esel zurückgeritten sind, weil das, diese Begegnung mit Jesus halt doch sehr was Besonderes war, und vielleicht haben sie dann doch das schnellere Reittier genommen. Und eine letzte Geschichte noch, das alles kann man übrigens nachlesen in diesem interessanten Buch Emmaus in Judäa. Da wird von den Ausgrabungen berichtet, von den verschiedenen Orten, ganz viele Bilder und diese ganzen Geschichten, die ich erzähle, könnt ihr da nachlesen. Hier immer aus Judäa herausgegeben von Karl-Heinz Fleckenstein, der die Ausgrabung in Nikopolis macht. Und Rainer Riesner, der ist ein Neutestamentler aus Dortmund. Lohnt sich. Eine letzte Theorie, die ich auch interessant fand, wäre, dass man den Text einfach etwas anders liest, als man immer dachte. Steht ja da, es waren zwei Jünger unterwegs nach Emmaus, etwa 60 Stadien weit von Jerusalem entfernt. Und man könnte ja annehmen, vielleicht heißt es gar nicht, dass Emmaus 60 Stadien entfernt ist, sondern dass die Jünger 60 Stadien gelaufen waren, als sie Jesus trafen und sie dann noch mit ihm nach Emmaus gingen. Also das ist noch eine dritte Theorie aus der Erklärung dieser Unterschiede. Also dann hieße das nämlich, dass der Ort vielleicht hier ist, aber dass Kubebe oder Abu Ghosh der Ort ist, wo sie Jesus getroffen haben. Also, naja, es gibt verschiedene Antworten und ich lasse das mal offen. Ihr könnt darüber euch dann hinterher entscheiden.
Was? Die
Tendenz ist klar. Was? Nein. Jetzt aber zum Text. Die Emmaus-Geschichte ist, glaube ich, sehr bekannt. Sie wird gerne nach Ostern ja gepredigt. Also, damit wir ein schöneres Bild haben, nochmal dieses wieder. Ihr habt sicherlich schon viele Predigten darüber gehört und mit denen will ich heute gar nicht konkurrieren. Man kann da sehr viele interessante geistliche Anschlüsse drin entdecken. Es ist natürlich zuallererst mal eine Ostergeschichte, in der man erfährt, Jesus ist tatsächlich auferstanden und nicht nur das, sondern er begegnet uns auch heute. Er begegnet uns da, wo wir sind, auf dem Weg. Er ist lebendig. Das ist, glaube ich, die Kernbotschaft sicherlich dieses Textes. Und darüber werde ich aber heute nicht so ausführlich reden. Dann ist es natürlich eine Ermutigungsgeschichte. Da sind zwei Jünger und das ist interessant. Ich versuche immer, wenn ich Bibeltexte lese, immer noch mal zu gucken, gibt es da noch was Überraschendes oder etwas Neues. Und ich habe heute mal wieder gelesen und ich habe diese Geschichte immer so im Kopf gehabt, dass da zwei völlig frustrierte und enttäuschte Jünger weggehen von Jerusalem, weil sie enttäuscht sind und dachten, ihre Hoffnungen haben sich alle nicht erfüllt. Und jetzt gehen sie frustriert wieder nach Hause und dann überrascht sie Jesus. Und dann habe ich heute nochmal gelesen und habe gedacht, das steht so gar nicht in dem Text. Steht weder, dass sie frustriert waren. Also man kann das lesen, man kann es so lesen, vielleicht war es auch so, aber man kann es auch ganz anders lesen. Man kann auch denken, wir haben jetzt schon gehört, dass das Grab leer ist. Sie waren zwar erschreckt darüber, wie es so schön da heißt, aber erschrecken ist ja nicht immer was Negatives. Ja? Sie sagen, es ist heute schon der dritte Tag, das ist ja auch eine biblische Symbolik, am dritten Tag tut Gott etwas Neues. Und vielleicht waren sie ja unterwegs, um ihren Familien zu erzählen, dass das Grab leer ist und dass am dritten Tag was Besonderes passiert ist. Vielleicht waren sie gerade noch sozusagen dabei, eine Nachricht zu verbreiten von der Begeisterung, wir wissen es nicht. An einer Stelle wendeten sich traurig zu Jesus, das ist aber in dem Moment, wo Jesus sagt, ich weiß nicht, was ist denn da passiert. Man könnte also auch denken, sie waren so begeistert und jetzt treffen sie einen, der davon nichts weiß und dann sind sie so traurig, dass sie ihm das jetzt unbedingt erzählen müssen, weil er das noch nicht weiß. Und man kann die ganze Geschichte auch rumdrehen. Aber dem will ich heute auch nicht nachgehen. An sich ist es eine Geschichte der Ermutigung, wo zwei entmutigte Jünger ermutigt werden durch die Begegnung mit Jesus. Es ist natürlich eine Abendmahlsgeschichte. Sie kehren mit Jesus ein, sie essen mit ihm und in dem Moment, wo er das Brot bricht, erkennen sie ihn. Da liegt natürlich ganz viel Symbolik drin, auch darüber, wie sich Jesus uns mitteilt, wie er auch dann, wenn wir in seinem Namen zusammen sind und das Abendmahl feiern, gegenwärtig ist und wir ihn in Brot und Wein oder im Brechen von Brot und Wein erkennen. Da könnte man auch sehr viel drüber nachdenken, das will ich aber heute auch nicht tun in dieser evangelisch-katholischen Runde, da können wir dann auch in verschiedene Richtungen gehen, aber es ist natürlich eine Geschichte, die sehr viel über das Abendmahl sagt. Und es ist natürlich eine Messias-Geschichte, die auch davon handelt, wer ist denn nun dieser Jesus und welche Vorhersagen haben sich in ihm erfüllt, was bedeutet es, dass er der Messias ist, der Erlöser Israels ist. Und auch darüber könnte man viel reden. Ich möchte, einfach weil ihr wahrscheinlich schon viele Predigten über den Text gehört habt, heute mal auf ein anderes Detail eingehen, nämlich auf die Frage nach der Bedeutung der Schrift für uns. Wie gehen wir eigentlich mit der Schrift um? Welche Bedeutung hat für uns die Schrift? Und das ist ja eigentlich auch ein wichtiger Teil dieser Geschichte, dass Jesus seinen Jüngern die Schrift auslegt. Das heißt hier, Er begann bei Moses und den Propheten. Mal eben gucken, ob ich es hier finde. Er fing an bei Moses und allen Propheten und legte ihnen aus, was in der ganzen Schrift von ihm gesagt war. Und dann heißt es am Ende nochmal, brannte nicht unser Herz, als er uns die Schrift öffnete. Und ich fand das einfach ein schönes Bild, das Öffnen der Schrift durch Jesus. Und habe gedacht, der Frage können wir heute mal nachgehen, was bedeutet das eigentlich, die Schrift öffnen? Wie können wir die Schrift öffnen, wie können wir sie verstehen? Welche Rolle spielt Jesus darin? Welche Rolle spielt die Schrift in Beziehung auf Jesus? Wie lesen wir eigentlich die Bibel? Ich würde an der Stelle mal euch ganz kurz fragen, wenn ihr das so hört. Jesus fängt an bei Moses und den Propheten und sagte ihnen, legte ihnen alles aus, was in der Schrift von ihnen gesagt ist. An was würdet ihr da denken? Was hat er ihnen da eigentlich gesagt?
Man würde eventuell also alle die Stellen auch zitiert haben, wo das Predigt wurde, die Augen zu öffnen, was Jesus wirklich oder das Erbliche des Tieres war.
Okay, wäre eine Idee. Andere Idee?
Jesaja
53. Andere Jesaja-Texte. Ja, sonst Ideen? Genau, das wird auch. Okay, also es sind so ein paar Ideen. Ich glaube, das ist auch immer das, was mir zuerst eingefallen wäre. Und ich will dem mal nachgehen, ob es vielleicht auch anders gewesen sein könnte. In diesem Text ist die Bibel oder die Schrift ja sehr vielfältig eingeflochten. Einmal wird über die Schrift geredet. Ja, also Vers 25, was die Propheten geredet haben. Das ist das, was die Jünger zu Jesus sagen. Ja, also er tat alles das, was die Propheten über ihn geredet haben. Dann heißt es in Vers 27, Jesus fing an bei Moses und allen Propheten und legte ihnen aus, was in der Schrift gesagt war. Am Ende heißt es nochmal, als er mit uns redete und uns die Schrift öffnete. Also es ist von der Schrift viel die Rede in dem Text. Aber auf einer anderen, zweiten Ebene werden auch viele Worte gebraucht, die überhaupt nur verständlich sind, wenn man die Schrift im Hintergrund hat. Ja? Es sind viele Dinge, die wir als Christen selbstverständlich nehmen, aber die eigentlich nur Sinn machen, wenn man sie von der Bibel her versteht. Zum Beispiel die Sache mit Jesus, der ein Prophet war. Da muss man erstmal wissen, was überhaupt ein Prophet ist. Ja? Also man muss die Schrift kennen und sagen, was meinen die, wenn die sagen, Jesus war ein Prophet. Man könnte schon viel grundsätzlicher anfangen. Sie sagen nämlich hier, weißt du nicht da von Jesus, der ein Prophet war, mächtig in Taten und Worten vor Gott und allem Volk. Theoretisch kann man auch sagen, wir können ja gar nicht verstehen, was mit Gott gemeint ist, wenn man nicht von der Schrift herkommt. Natürlich kann man sagen, alle Völker haben irgendwie ein Verständnis von Gott, aber in dem Fall, was Sie hier meinen, ist ja ein bestimmter Gott gemeint, der eine bestimmte Geschichte hat. Auch das ist eigentlich nur von der Schrift her zu verstehen. Und dann ist hier von den Hohepriestern die Rede. Das ist auch alles eine Sache, die man nur von der Schrift her verstehen kann. Wir aber meinten, er wäre es, der Israel erlösen werde. Da steckt ja auch eine Idee hinter. Aber wer ist überhaupt Israel? Was heißt überhaupt erlösen? Über dies alles ist heute der dritte Tag. Der dritte Tag, da kriegen wir auch vielleicht Ideen aus der Schrift an. Oder wenn Jesus ihm sagt, musste nicht Christus dies erleiden? Dann muss man ja fragen, was ist denn mit Christus gemeint? Oder der Messias? Also das sind ganz viele Worte, die eigentlich alle aus der Schrift kommen und nur durch die Schrift erklärbar werden. Dann gibt es vielleicht an verschiedenen Stellen Anspielungen auf Bibeltexte. Da kann man jetzt nicht in die Tiefe gehen, man könnte das, es ist auch in diesem Buch ausführlicher getan, an welchen Stellen auch in dem Gespräch hier angespielt wird auf bestimmte Bibeltexte. Eine ganz verborgene will ich euch mal sagen. Die sagen hier, bleibe bei uns, denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt. Ja? Das ist eigentlich nur erstmal eine Zeitangabe. Man muss aber wissen, dass genau an diesem Weg, über den wir dort gehen, lange, lange vorher eine Geschichte sich ereignet hat, nämlich eine Schlacht zwischen Josua und den Israeliten und den Gibeoniten. Und das ist nämlich das Tal von Ajalon. Und genau in diesem Tal ist die Geschichte passiert, wo die Sonne stehen bleibt am Himmel, sozusagen, damit die Schlacht weitergehen kann. Das ist eine interessante, aber auch komplizierte Geschichte. Aber jedenfalls jeder, der durchs Eierlandtal ging, damals hat wahrscheinlich seinem Kind erzählt, also hier ist es gewesen und hier stand die Sonne still damals. Und also dieses Thema, wo steht die Sonne, wie lange geht die Sonne unter, war da vielleicht auch immer präsent durch diese biblische Geschichte. Das sieht man auch daran, dass interessanterweise auch in einer Auslegung damals, einer Auslegung zur Bibel, zur Jakobsgeschichte, ich habe eben schon gesagt, es gibt da Anspielungen auf die Bethel-Geschichte, auch Jakob war unterwegs, auch Jakob trifft auf den Weg, hat er eine Gottesbegegnung, die ihn stärkt und so weiter. Es gibt verschiedene Parallelen. Und in dieser Auslegung zu dieser Jakobsgeschichte ist genau auch diese Idee von dem Tag, der sich neigt. Da sagt man nämlich, Jakob hat verschiedene Wunder dort erlebt, unter anderem, dass der Tag sich früher neigte als normalerweise. Also offensichtlich sind da verschiedene Anspielungen drin, die wir auf den Anhieb gar nicht verstehen und finden, aber wenn man ein bisschen sucht, findet man so manches. So. Und dann gibt es in diesem Text auch noch sehr viele Redewendungen, die sehr typisch sind für hebräische Sprache. Die findet man natürlich nicht als Deutsch, also als Mensch, der den deutschen Luthertext liest, ist auch nicht schlimm. Man kann gut mit dem Luthertext arbeiten, aber wenn man genauer hinschaut, findet man verschiedene Redeweisen, zum Beispiel, ihnen wurden die Augen gehalten. Ein typisches hebräisches Idiom dafür, dass man etwas nicht sieht. Oder er würde es sein, der Israel künftig erlösen wird. Genau diese Formulierung wird in einem jüdischen Midrasch gebraucht für den Messias. Also um den Messias zu beschreiben, er wird es sein, der in Zukunft Israel erlösen wird. Oder auch dieser Gedanke des Öffnens der Schrift. Das sind also alles so Redewendungen, die typisch sind auch in der hebräischen Sprache. Oder auch überhaupt die Bibel zusammenzufassen mit den Worten Moses und die Propheten. Ja, die Bibel, also das Alte Testament hat ja drei Teile, die Tora, also die fünf Bücher Mose, dann die Propheten, dazu gehören aber auch die Königebücher und die Samuelbücher und dann die Schriften, dazu gehören die Psalmen und Sprüche und sowas. Und hier finden wir also die Formulierung Mose und die Propheten, um das Alte Testament zu beschreiben. Also die Schrift ist auf ganz verschiedene Weise hier eingewoben und das stellt uns die Frage, wie gehen wir eigentlich als Christen um mit unserer Beziehung zur Schrift und in diesem Fall ganz speziell zum Alten Testament, denn das ist die Schrift, von der hier die Rede ist. Wie ist da eigentlich unsere Beziehung? Jetzt kann man durch die Geschichte hindurch ganz verschiedene Antworten darauf finden. Ich will da nur mal kurz ein paar erwähnen. Vielleicht findet ihr euch oder eure Lehrer oder eure Eltern oder jemand in eurer Gemeinde da jeweils wieder. Ich fange mal mit dem an, was uns vielleicht heute am fremdesten ist, was aber noch vor 50 Jahren ziemlich normal war, nämlich das Alte Testament als Gegensatz zum Neuen Testament. Das war über lange, lange Zeit immer eine beliebte Weise, sich dem Alten Testament zu nähern, dass man dort immer die dunkle Folie gefunden hat, vor der sich das Neue Testament dann besonders hell abhebt. Also man hat im Prinzip die Beziehung von Neuem Testament und Altem Testament gesehen als Beziehung zwischen Christentum und Judentum. Und auch das war eben eher eine gegnerische Beziehung, so nach dem Motto, das Neue Testament ist christlich, das Alte Testament ist jüdisch. Und weil wir Christen gegen alles quasi sozusagen die Gegenantwort bilden auf das Judentum, müssen wir immer den Gegensatz suchen. Das hat man zum Beispiel versucht, indem man gesagt hat, der Gott des Alten Testamentes ist ein rachgieriger Gott, ein ungnädiger Gott. Und der des Neuen Testamentes ist ein lieber Gott, der gnädig ist und sowas. Wenn man natürlich in die Bibel guckt, wird man sehr schnell finden, das lässt sich so gar nicht wiederfinden. Es gibt im Alten Testament wahrscheinlich sehr viel mehr Aussagen über den gnädigen und barmherzigen Gott als im Neuen, einfach weil es viel dicker ist. Dafür gibt es aber im Neuen Testament eine sehr große Dichte von Aussagen über den strafenden Gott, die wir so im Alten Testament gar nicht finden. Also dieser Gegensatz lässt sich so im Grunde gar nicht wiederfinden. Dann hat man versucht, den Gegensatz zu finden, das Alte Testament ist das Gesetz und das Neue Testament ist das Evangelium. Ja, das Gesetz knechtet den Menschen, das Evangelium macht ihn frei. Also da gibt es verschiedene Ideen, wie man immer den Gegensatz bilden kann, entweder im Gottesbild oder in der Botschaft. In vielen alten Büchern findet man das eben immer, dass gesagt wird, Jesus kam im Grunde, um das endlich zu beenden, was im Alten Testament da ist, aber damit man Jesus quasi besser verstehen kann, muss man das Alte Testament als Gegenbild haben, um sozusagen, damit der Gegensatz deutlicher wird. Das wäre ein Zugang, der uns heute ein bisschen abstrus erscheint, aber vielen Christen zu vielen Seiten der Geschichte gar nicht so sondern ziemlich normal erschien. Die wichtigste Frage, die man sich darstellen muss, ist, wenn es wirklich so ist, dass das Alte Testament nur der Gegensatz ist, warum ist es dann so, dass Jesus es so ernst genommen hat? Warum ist es so, dass er immer daraus zitiert, dass er hier zum Beispiel daraus ja, in diesen Text öffnet? Warum sagt er das von diesem Gesetz, und das ist, damit ist, das, ist ja diese Schrift gemeint, kein Jota vergehen wird? Also, das wäre die Frage, ob Jesus wirklich das Alte Testament, ob Jesus sich als Gegensatz zum Alten Testament verstanden hat. Ein zweiter Ansatz wäre, dass man das Alte Testament so versteht als Vorgeschichte zum Neuen. Es ist nicht der Gegensatz, sondern es ist sozusagen die Vorbereitung. Ja, da wird sozusagen alles so vorbereitet, was dann im Neuen Testament in Erfüllung geht. Also das ist wie, als ob man so die Bühne baut, ja, auf der dann Jesus auftreten kann. Und das Alte Testament ist sozusagen nötig, damit wir das Neue dann überhaupt verstehen können. Also zum Beispiel im Alten Testament lernen wir über die Sünde und dass wir Erlösung brauchen und dass es überhaupt Gott gibt und all solche Dinge, die eigentlich dann nötig sind, als sozusagen als Plattform, auf der man dann das Evangelium des Neuen Testamentes verkündigen kann. So ein bisschen wie beim Autokauf. Mein Vater hat irgendwann mal ein neues Auto gekauft und weil das noch nicht lieferbar war, hat er so ein kleines Modell schon mal gekriegt, konnte sich schon mal das angucken. Aber natürlich, als das echte Auto dann da war, hat man das Modell natürlich dann abgegeben. Und für manche Leute ist das Alte Testament so ein bisschen so. Das bereitet alles vor, aber dann hat man das Neue Testament und das reicht dann eigentlich auch. Dann kann man das Alte getrost beiseite legen. Aber auch das finden wir so im Neuen Testament nicht. Sowohl Jesus als auch Paulus sagen nicht, dass das Alte Testament jetzt irgendwie seinen Dienst getan hat und man es jetzt beiseite legen kann, sondern wie gesagt, Jesus sagt, es wird davon kein Wort vergehen. Paulus sagt, alle Verheißungen Gottes sind Ja und Amen. Man könnte andere Stellen von Paulus finden, wo er immer wieder im Grunde auf die bleibende Gültigkeit dieser Schrift hinweist. Insofern ist das vielleicht auch kein gutes Modell. Dann gibt es so ein bisschen dieses Modell, was ich mal Bibelcode nennen will. Ja, das, also das Alte Testament ist sozusagen die Vorhersage des Neuen. Und man sucht, also das Alte Testament enthält so verschlüsselte Botschaften, die sich dann im Neuen erfüllen. Und wenn man genau hinguckt, findet man sie. Ja. Und dann sucht man eben im Alten Testament vor allen Dingen bestimmte Bibelstellen, die sozusagen so ein bisschen wie so geheime Botschaften sind, die wir nur jetzt im Nachhinein verstehen. Ja. Besonders natürlich diese Verheißungen, messianische Weissagungen im Alten Testament, die sind dann so verstreut wie so Diamanten, ja, und die sucht und findet man dann und sagt, guck mal, da ist doch was vorausgesagt, was dann später in Erfüllung gegangen ist, ja, und das ist sozusagen das, was man im Alten Testament sucht. Das ist so ein bisschen so wie so ein Beweis für die Richtigkeit des Neuen Testamentes, ja, dadurch, dass diese Sachen da vorausgesagt sind. Und dann wundert man sich immer, komisch, wir finden diese Sachen doch auf Anhieb, ja? Warum finden die nicht alle genauso wie wir? Ja? Also das steht doch da, Jesaja, ja, steht von dem, der unsere Sünden getragen hat. Und das muss doch jeder sehen, das ist doch offensichtlich, warum sehen das nicht alle so? Ja? Und man wundert sich dann darüber. Also das ist so ein bisschen, dass man das Alte Testament hauptsächlich liest, um dort die Verheißungen zu finden, die sich dann im Neuen erfüllen. Und die Kritiker, die machen es natürlich dann genauso, die suchen nämlich dann diese Stellen und versuchen dann nachzuweisen, warum sie sich nicht erfüllt haben. Ganz beliebt diese Stelle mit der Verheißung aus Jesaja, siehe, eine Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären. Ja? Da sagen also die einen sagen, ja guck mal, da ist es doch vorausgesagt, die Geburt von Jesus und die Jungfrau Maria und sowas. Ja? Und dann kommen die anderen und sagen, nein, nein, das Wort, was da steht, das bedeutet ja was ganz anderes und das wiederum belegt jetzt, dass die Christen Unrecht haben. Wo ich sagen würde, beide haben sich wahrscheinlich in ihrer Art und Weise, wie sie versuchen, die Texte aufeinander zu beziehen, ein bisschen geirrt. Denn ich glaube, dass vom Neuen Testament her die Autoren eher diese Voraussagen im Alten Testament gefunden haben und dort sich an diesen Aussagen orientiert haben, um zu verstehen, was heute passiert. Und deswegen ist dieser Versuch, quasi den Gegensatz nachzuweisen, dann trifft ein bisschen daneben, sozusagen. Aber das ist ein anderes Thema. Also die Vorhersagen. Und das Letzte ist so ein bisschen das Alte Testament als Steinbruch. Ja? Dass man sagt, es ist eine schöne Textsammlung und wir finden viel Schönes drin, aber auch vieles, was komisch ist. Und wir suchen uns einfach das Gute raus und schmeißen das Schlechte weg. Ja? Also zum Beispiel die Psalmen sind ja so schöne Gebete, ja? Und die können wir gerne beten, weil die uns auch was bringen als Christen. Aber wenn dann in dem Psalm zum Beispiel steht, der Herr zerschmettert die Säuglinge an den Felsen, ja, dann streichen wir das aus der Bibel und sagen, das wollen wir nicht, aber den nächsten Psalm, den nehmen wir wieder. Ja? Oder man nimmt bestimmte Prophezeiungen aus den Jesaja-Büchern und sagt, da steht, guck mal, ich halte dich bei deiner Hand und ich lasse dich nicht los. Und dann steht im nächsten Vers, aber wehe dir, der du den Arm unterdrückst. Und dann sagt man, ja, das wollen wir auch nicht so. Oder man sagt, gerade das mit den Armen finden wir toll, aber das mit dem, dass Gott uns tröstet, das ist doch ein bisschen, das mögen wir dann nicht. Also man bedient sich so ein bisschen nach dem eigenen, was einem so gefällt, ja, und sagt, das, was mir gefällt, das nehme ich, und das, was mir nicht gefällt, das schmeiße ich raus. Ja. Und da gibt es dann viele Bücher darüber, die uns sagen, was wir alles von der Bibel am besten rausschneiden oder streichen sollten. Es gibt auch einen gelehrten Ansatz, dass man eben ein bestimmtes Prinzip sich sucht, wo man sagt, das ist für mich die Mitte der Schrift, ja, und alles, was sozusagen zu diesem Prinzip passt, das gilt, und alles, was zu diesem Prinzip nicht passt, schmeißen wir raus. Ja. Das wäre auch so ein bisschen diese Idee, da ein bisschen auswählend vorzugehen. Jetzt kommen wir nochmal zurück zu diesem Text und zu diesen schönen Worten. Er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in der ganzen Schrift von ihm gesagt war. Und dieses Wort ist mir ein bisschen ins Auge gesprungen von der ganzen Schrift. Dass Jesus hier offensichtlich nicht nur einzelne Stellen meint, wo er jetzt quasi den Nachweis führt, guck mal, da bin ich von mir die Rede oder da oder so, sondern dass er versucht, diesen beiden Jüngern die ganze Schrift zu öffnen. So sagen sie es ja hinterher. Brannte nicht unser Herz, als er uns die ganze, also die Schrift öffnete. Und da entdecke ich so ein bisschen noch einen etwas weiteren Zugang zum Alten Testament, dass ich mal als das ein gesamtbiblisches Verständnis nennen möchte. Also, dass wir die ganze Schrift, das heißt das Alte und das Neue Testament, als ein zusammenhängendes Werk sehen, das von vorne bis hinten zusammengehört, wo wir uns nicht einzelne Teile raussuchen können, die uns gefallen oder nicht, die wir entweder als Ganze verwerfen können, sozusagen Altes und Neues Testament, oder die wir als Ganzes uns zu eigen machen können und uns dann die Mühe machen müssen, sie zu öffnen oder uns öffnen zu lassen. Das heißt, alle Versuche, entweder das Neue vom Alten zu trennen oder innerhalb der Bibel das Richtige vom Falschen zu trennen oder uns nur die Diamanten rauszupicken, all das sind Versuche oder gehen, glaube ich, an dem Selbstverständnis der Schrift vorbei, die möchte, dass wir sie als Ganzes verstehen, als ein zusammenhängendes Werk, was sozusagen Gottes Weg mit uns und mit seiner Welt beschreibt. Zu dieser Gesamtgeschichte zählen Adam und Abraham, Moses und Jesus und auch wir. Das ist sozusagen ein zusammenhängendes Drama, vielleicht kann man sich das so vorstellen wie ein großes Theaterstück in mehreren Akten, wo man aber nicht einfach einen Akt weglassen kann, um dann gleich beim dritten Akt anzufangen, ja? Weil dann fehlt eigentlich die Hauptstory, ja? Dann fehlt die Hauptgeschichte. Und ich glaube, dass durch die Schrift sich eine Linie zieht, die von Anfang bis Ende geht, zu der alles dazugehört. Das heißt aber auch, dass Moses zum Beispiel nicht nur ins Alte Testament gehört, sondern ja im Neuen genauso auftaucht und dort mit Mose gearbeitet wird. Und das heißt genauso, dass Jesus nicht nur ins Neue Testament gehört, sondern auch in die ganze Schrift gehört, auch in das Alte Testament hinein. Und dass auch nicht der Neue Bund, also Neues Testament heißt ja Neuer Bund, Altes Testament, Alter Bund, dass der Neue Bund nicht den Alten ablöst oder ersetzt, sondern der Neue Bund sozusagen neben dem Alten Bund bestehen bleibt, beziehungsweise ein erneuerter Alter Bund ist. Das ist nochmal ein langes Thema, dem man auch weiter nachgehen müsste, aber das hat natürlich Konsequenzen in der Art, wie wir die Bibel lesen. Denn das heißt, dass wir, manche Christen sagen ja, man muss das Alte Testament durch die Brille des Neuen lesen. Das heißt, man nimmt das Neue und setzt es so ein bisschen als Schablon auf das Alte und das, was dann dazu passt, das nehmen wir und das, was nicht dazu passt, das lassen wir. Und ich würde sagen, man muss es vielleicht andersrum machen. Man muss vielleicht das Neue Testament durch die Brille des Alten lesen. Man muss, wenn man das Neue Testament verstehen will, muss man es vom Alten Testament her lesen. Das heißt, man muss die Worte, ich habe das eben nur gezeigt an so einfachen Worten wie Gott, Messias, Priester, Erlösung, ja? Das sind ja alles Worte, die nur zu verstehen sind, wenn wir sie von der Gesamtgeschichte her verstehen, vom Alten Testament her. Das heißt, wir müssen das, was Jesus im Neuen Testament sagt, immer verstehen als ein Kommentar zum Alten Testament. Jesus legt das aus, was vorher schon da gewesen ist. Paulus redet über das Alte Testament. Das ganze frühe Christentum hat sich verstanden als ein alttestamentlicher Glaube, als eine Anwendung des Alten Testamentes auf unser Leben. Und sie haben die ganze Geschichte von Jesus verstanden im Lichte des Alten Testamentes. Manchmal auch nicht, wie hier diese Jünger, die quasi die erst den Eindruck hatten, dadurch, dass Jesus es ihnen geöffnet hat, wird ihnen der Gesamtzusammenhang klar. Die Jünger sehen also bis dahin erstmal nur die Jesus-Geschichte, ohne ihren Gesamtzusammenhang. Sozusagen, die sehen den vierten Akt ohne Akt 1 bis 3. Ja? Und als Jesus ihnen die Gesamtgeschichte erzählt und sagt, das ist die Geschichte, Gott hat diese Welt geschaffen, er hat sein Volk erwählt und er hat seinen Messias in sein Volk hineingesandt, damit durch seinen Messias die ganze Welt erlöst wird, da verstehen sie plötzlich sozusagen, wie das Ganze in das große Bild gehört. Das heißt aber auch, dass wir quasi nicht nur wie in einem Steinbruch ja, nach den Perlen suchen und sagen, guck mal, hier ist ein Vers, der belegt, dass wir recht haben oder dass Jesus recht hat, ja, oder hier noch einer, sondern dass wir, wenn wir die Bibel lesen, versuchen müssen, die ganze Geschichte zu lesen und die ganze Geschichte zu verstehen. Ich weiß nicht, wie ihr Altes Testament lest, aber die meisten von uns werden ja doch so groß, dass wir vor allen Dingen die schönen Geschichten kennen. Ja? Das ist einfach so, in den Kinderbibeln gibt es eben eine Noah-Geschichte und eine Abraham-Geschichte und eine David-Geschichte. Aber sehr oft fehlt uns der gesamte Zusammenhang. Ich weiß nicht, wie viele von euch schon mal das Alte Testament durchgelesen haben, von vorne bis hinten. Ja? Und verstanden haben, wie da sozusagen der Gesamtablauf ist. An welcher Stelle David dort vorkommt, an welcher Stelle Jesaja vorkommt. Wann und warum Haggai auftritt. Ja? Das sind oft Sachen, die machen wir nicht so, sondern wir gucken in die Konkordanz und sagen, oh, da hat Haggai was gesagt über den Heiligen Geist. Das ist interessant. Ja? Und dann lesen wir die Geschichte über den Heiligen Geist, wie sie bei Haggai steht. Aber wir verstehen gar nicht, in welcher Zeit, warum das Gott so gesagt hat. Und dafür wäre es eigentlich wichtig, dass wir uns die Zeit nehmen, wirklich die ganze Schrift in ihrem Zusammenhang kennenzulernen und von daher dann auch das Neue Testament zu lesen. Das gibt uns dann spannende Fragen auch für die, gerade für hier die in Israel leben, auf. Also zum Beispiel so Fragen wie, gibt es eine bleibende Bedeutung des Volkes Israel? Ja. Viele Leute sagen vom Neuen Testament her, nein, das ist eigentlich eine Geschichte, die sich erledigt hat. Ja. Seitdem quasi das neue Gottesvolk da ist, hat das alte Gottesvolk, also das neue Gottesvolk der Christen da ist, hat das alte keine Bedeutung mehr. Oder gibt es eine bleibende Bedeutung des Landes Israel? Das ist natürlich eine Frage, die dann schon in die heiße Politik reingeht. Gibt es eine biblische, eine geistliche Bedeutung des Landes hier? Oder ist das eigentlich, wie viele sagen, seit dem Neuen Testament alles universalisiert? Es geht um das Reich Gottes und nicht um das Land. Und deswegen ist die Landesfrage für uns als Christen eigentlich egal. Wenn es eine bleibende Bedeutung des Landes gibt, dann ist natürlich immer noch die Frage, wie man sie auslegt und wie man sie politisch umsetzt. Das hat gar nichts mit Parteipolitik zu tun, sondern man muss dann als Christ überlegen, welche Bedeutung hat es und wie passt auch das in die Gesamtgeschichte Gottes mit der Welt hinein. Ja? Also das sind auch keine einfachen Antworten. Aber ich glaube, das sind Antworten oder Fragen, denen wir nicht aus dem Weg gehen können. Dass wir uns fragen, wie passt unsere Geschichte in die gesamte große Geschichte Gottes mit der Welt, mit seinem Volk, mit seinem Messias, mit seiner Kirche hinein. Und wo ist sozusagen unser Platz in dieser Geschichte? Und wenn wir eine Bibelstelle lesen, bei Paulus oder im Petrusbrief, ja, dass wir nicht nur fragen, was steht da jetzt unmittelbar drin, das ist auch gut zu fragen, aber es ist auch immer gut zu fragen, wie können wir das, was da steht, verstehen vor dem Hintergrund der gesamten Schrift, der gesamten Erzählung, des gesamten Theaterstückes. Ja. Jetzt sagen wir euch, von euch vielleicht manche, wie soll das denn gehen? Kann man dann die Bibel nur noch mit den Experten lesen? Ja. Ich glaube nicht. Ich glaube, dass es manchmal gut ist, Experten zu haben, aber manchmal auch schädlich sein kann. Kommt immer darauf an, was die Experten sagen. Aber ich glaube, dass es vor allem darauf ankommt, dass wir selbst unsere Bibel lesen und kennenlernen. Dass vieles, vieles, vieles einfach damit zusammenhängt, dass wir die Bibel kennenlernen, dass wir die Linien entdecken, dass wir Zusammenhänge verstehen, dass wir hin und her blättern, wenn bei Jesaja die Rede ist von König Hiskia, dass wir dann zurückblättern und sagen, wo kommt denn König Hiskia vor, wer war das überhaupt? Ja, das sind alles Dinge, da muss man nicht den Experten fragen, sondern nur in seine Bibel gucken. Und das ist das Schöne an dieser Emmaus-Geschichte, dass sie uns nämlich zeigt, dass wir letztlich ein Verständnis der Schrift nicht alleine hinkriegen. Das ist etwas, was wir nicht selber basteln können, da können wir weder den Experten noch das Lexikon noch andere Wege finden, selbstständig auf uns gestellt, die Schrift zu öffnen, denn das ist das, was ich aus der Geschichte lerne, ist, dass uns die Schrift nur geöffnet werden kann durch den lebendigen Jesus. Dass wir nur auf dem Weg mit ihm ein Verständnis bekommen dafür, wie die Schrift von ihm redet, und zwar die ganze Schrift, sodass wir also nicht in die Gefahr kommen, uns feste theologische Systeme zu bauen und sagen, ich habe das alles so jetzt rausgefunden und ich habe jetzt das fertige Verständnis, sondern dass wir immer wieder mit Jesus uns auf den Weg machen und uns von ihm die Augen öffnen lassen, die manchmal gehalten sind. Und dass wir dann am Ende da ankommen, wo die Jünger am Ende ankommen, dass sie sagen, brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete, auf dem Wege und uns die Schrift öffnete. Und ich wünsche mir, dass wir so einen Zugang zur Schrift haben, wo wir die ganze Schrift uns öffnen lassen, aber von Jesus, der mit uns auf dem Wege ist. Ja, soweit ein paar Gedanken zu unserem Umgang mit der Schrift. Und es gibt sicherlich viele Fragen, die offen sind, aber darüber können wir hinterher noch ins Gespräch kommen.